Also wir, das ist auch eine Hauptaufgabe unseres Verbandes, kämpfen natürlich darum, Genehmigungen zu vereinfachen. In aller Munde und bei allen politischen Sonntagsreden wird ja vom Bürokratieabbau gesprochen. Ja? Und da sollten wir natürlich auch in Bereichen ernst machen, die wichtig ist, dass die Wirtschaft insgesamt funktioniert. Und dazu würde ich schon die Rohstoffgewinnung rechnen. Ja?
Willkommen beim IHK Unternehmenspodcast Wirtschaft für Zukunft. Hier sprechen wir über eure Herausforderungen im Unternehmensalltag, wirtschaftspolitische Themen, neue Anforderungen durch den Gesetzgeber und wir geben euch vor allem Tipps, wie ihr damit umgeht. Es begrüßt euch Dorothee von Kschivoblotzki. Wir reden über Milliarden für Infrastruktur, über Straßen, Schienen, Wohnungen. Aber über einen Stoff reden wir kaum, obwohl ohne ihn nichts davon existiert, und zwar Stein. Unendlich verfügbar ist Stein als mineralischer Rohstoff nicht. Es ist also tatsächlich ein bisschen wie mit dem Öl, dessen Knappheit gerade überall zu spüren ist. Stein ist keine Selbstverständlichkeit und genau deshalb habe ich hier heute Dr. Bernhard Kling zu Gast. Er ist Geschäftsführer des Bayerischen Industrieverbands Baustoffe, Steine und Erden e.V. Hallo, Herr Dr. Kling.
Hallo, freut mich, heute hier zu sein.
Warum sind mineralische Rohstoffe so wichtig? Erzählen Sie doch mal.
Ja, mineralische Rohstoffe, die wir hier in Bayern gewinnen können, weil sie einfach vorhanden sind und die wir auch täglich brauchen, spielen eigentlich für jedermann eine Rolle. Also morgens beim Aufstehen putzen wir uns hoffentlich in der Regel die Zähne. Da sind schon mineralische Rohstoffe drin, Kalkstein beispielsweise, ja.
In der Zahnpasta?
In der Zahnpasta, ja, das wird entsprechend damit auch hergestellt. Die Müslischale oder der Frühstücksteller ist natürlich auch aus mineralischen Rohstoffen, da ist Kaolin beispielsweise drin, das wir auch in Bayern gewinnen können. Natürlich die Straße oder der Fußweg ins Büro, ohne Gestein wäre das nicht möglich. Auch das Weinglas am Abend, also Glas besteht auch aus Silizium und das wiederum letztendlich aus Sand hergestellt wird. Also das sind alles so Beispiele, die jetzt nicht so spektakulär sind und auch nicht die großen Mengen bedeuten. Aber wo die großen Mengen reingehen, ist natürlich die Bauwirtschaft.
Genau, und die ist jetzt auch gerade in aller Munde wegen des Sondervermögens unter anderem, denn es soll investiert werden in die Infrastruktur. Wie beeinflusst das dann unsere Verfügbarkeit von Steinen? Wird es dann knapp?
Also vielleicht zur Verfügbarkeit. Das Beispiel, was Sie am Anfang brachten mit dem Erdöl, ist nicht ganz richtig, weil wenn Sie sich umschauen, im Prinzip die Erdkruste besteht aus mineralischen Rohstoffen. Also die Verfügbarkeit, die physische Verfügbarkeit ist eigentlich gar nicht das Problem. Das Problem hinsichtlich der Verfügbarkeit ist mehr der Zugang. Also komme ich an die Gesteine ran, kann ich sie gewinnen? Und vielleicht auch nochmal als Hintergrund, wir, jeder von uns benötigt statistisch gesehen 1 Kilogramm Steine pro Stunde. Jeder Bürger, vom Säugling bis zum Greis. Das wäre so, als ob Sie jeden Abend 2 gefüllte Einkaufstaschen, 25 Kilo, nach Hause schleppen müssten. Das ist eigentlich das, was wir an Bedarf haben. Und das summiert sich in deutschlandweit auf rund 500 Millionen Tonnen pro Jahr. Und die müssen eben auch möglichst ortsnah gewonnen werden.
Und da ist dann der Unterschied zum Öl, oder?
Da ist der Unterschied zum Öl, weil der Wert eigentlich gar nicht so groß ist, ja, vom Gestein selber.
Ja.
Sondern der Transport ist halt das Problem. Das heißt, Gestein ist schwer, das können Sie sich vorstellen, ja. Und sollte möglichst verbrauchsnah gewonnen werden, damit es nicht weit transportiert werden muss. Und vielleicht zum Sondervermögen, wenn man mal überlegt, wir haben dazu auch eine Studie veranlasst von unseren Verbänden, was denn diese zusätzlichen Investitionen, wenn sie denn hoffentlich auch zusätzlich kommen, bedeuten. Das können bis zu 45 Millionen Tonnen pro Jahr sein, die wir zusätzlich brauchen zu den gut 500 Millionen, die wir in den nächsten Jahren benötigen werden. Und das sind rund 100 Gewinnungsbetriebe zusätzlich, ja, also die Kapazitäten, die 100 Gewinnungsbetriebe ausmachen. Und die zu genehmigen, das heißt, da die Rechte zu bekommen, tatsächlich auch Gestein abzubauen, das wird halt immer schwieriger.
Also jetzt habe ich da ein paar Problemfelder gesehen. Erstens, die Steine können wir nicht von weit her holen.
Ja.
Wir brauchen sie vor Ort. Das ist also nicht wie mit dem Öl, das wir über Pipelines hierher schaffen können, sondern über Laster werden die Steine abtransportiert.
Genau. Also wenn Sie sich vorstellen, wir haben ja immer den schönen Barrel-Preis, ja, beim Erdöl, jetzt momentan über 100 Euro aufgrund der Krise, aber in der Regel auch 60, 70, 80 Euro. Während eine Tonne Gestein ja in der Regel an Materialwert zwischen 10 und 20 Euro ausmachen. Und deshalb werden die auch im Durchschnitt vielleicht 30 bis 35 Kilometer weit transportiert. Ansonsten wird der Transport teurer, als das Material selbst an Wert hat. Und das ist unwirtschaftlich. Das würde das Bauen extrem verteuern und abgesehen davon natürlich auch einen enormen ökologischen CO2-Fußabdruck hinterlassen, weil natürlich diese Steinbrüche auch regional verteilt sind. Sie haben in der Regel nicht einen Bahnanschluss. Das heißt, das Material wird auch aufgrund der kurzen Strecken zu den Verbrauchern mit Lkw transportiert.
Das heißt also, importieren ist keine Lösung.
Importieren ist definitiv keine Lösung. Dazu ist der Materialwert zu gering und das Transportvolumen wäre einfach zu hoch bei 500 Millionen Tonnen, die
selbst,
wir benötigen.
Selbst aus anderen Bundesländern wäre der Weg schon zu weit.
Ja, also klar, wir haben grenzüberschreitend natürlich eine gewisse Zufuhr, wenn Sie also im Norden Bayerns sind, Oberfranken, Unterfranken, dann gibt es natürlich einen gewissen Austausch zu den Nachbarbundesländern, auch an Grenzen, ob das jetzt Frankreich ist, ob das die Tschechische Republik ist, Österreich, gibt es einen gewissen Grenzverkehr, das macht ja auch Sinn. Aber vom Grundsatz sollte man sagen, dort, wo das Material vorhanden ist und verbrauchsnah eingesetzt werden kann, sollte es auch letztendlich gewonnen werden. Das muss eigentlich die Maxime sein.
Und das ist wahrscheinlich nicht jedem bewusst, oder?
Das ist definitiv nicht jedem bewusst. Und wenn man sich vorstellt, dass gerade Ballungsräume natürlich einen sehr hohen Bedarf haben, nehmen wir hier den Bereich München, aber die Grundstücksverfügbarkeiten natürlich gar nicht so hoch sind, dann kann man sich vorstellen, dass es enorm schwierig ist und die Akzeptanz, gerade auch im Raum von Ballungsgebieten, auch im Raum Ingolstadt, die schwindet halt, weil natürlich zum Teil auch schon sehr viel dort an Material gewonnen worden ist. Aber wie gesagt, wir benötigen es einfach.
Ja, und das Zweite, was Sie gesagt hatten, war der Genehmigungsprozess, der so schwierig ist.
Richtig. Also das eine ist die Frage der Akzeptanz durch die Bevölkerung, die immer schwieriger wird. Das zweite sind Genehmigungsprozesse. Und darüber klagen natürlich alle Wirtschaftszweige. Aber für die rohstoffgewinnenden Unternehmen ist es nochmal besonders schwierig, weil eben jede Gewinnung ein Eingriff in die Landschaft bedeutet. Und das ist eben verbunden mit sehr komplexen Überprüfungen durch die genehmigenden Behörden. Es werden sehr viele Gutachten verlangt. Gerade der Umweltschutz hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich an Bedeutung gewonnen. Auch das Thema Wasser ist ein ganz wichtiges. Das heißt, in vielen Rohstoffgewinnungsbetrieben wird natürlich auch ins Grundwasser eingegriffen. Und das führt eben zu enormen Verlängerungen. Also wir haben Beispiele bei Genehmigungsverfahren, wo für relativ geringe Erweiterungen von vielleicht 2 Hektar Genehmigungszeiten von 3, 4, 5 Jahren dauern. Und es wäre natürlich wünschenswert, wenn man das deutlich vereinfacht. Und da wären auch Schritte möglich, durchaus das zu vereinfachen.
Ja, welche wären das?
Zum Beispiel, dass man von vornherein sehr klar und deutlich von Seiten der genehmigenden Behörden sagt, was man eigentlich alles an Unterlagen benötigt. Dass man vorher ein Treffen macht, zusammen mit den Rohstoffgewinnungsunternehmen und festlegt, die und die Gutachten müsst ihr bringen. Und wenn die gebracht werden, dass man dann auch zügig die Genehmigungen durchführt. Wir haben also Beispiele darüber von einem Unternehmen, das im Jahre 2022 eine Genehmigung, wie gesagt, von 2 Hektar etwa geplant hat, das eben Unterlagen einreicht. Dann bleiben die Unterlagen erstmal liegen. Es kommt dann irgendwann ein Bescheid, dass die Unterlagen eingegangen sind. Es war dann in dem Beispiel, hat es etliche Monate gedauert. Dann werden Nachforderungen zu bestimmten Gutachten, über die man auch streiten kann, ob sie tatsächlich notwendig sind, gefordert. Schallgutachten, sicherlich wichtig, aber wenn in der Umgebung überhaupt keine Siedlungen sind, dann fragt man sich, muss das sein? Naturschutzfachliche Gutachten. dann werden die erbracht. Die müssen, kosten natürlich auch viel Geld, bleiben wieder liegen. Das heißt, es vergeht wieder Zeit. Dann fällt der genehmigenden Behörde ein, dass sie noch andere Gutachten benötigt, noch andere Nachweise. Die werden dann auch wieder erbracht. Das Unternehmen hat jeweils reagiert und die Behörden haben sich zum Teil 2 Jahre Zeit gelassen, Wahnsinn, bis zur Beantwortung. Ja. Und dann kommt es tatsächlich vor, dass bestimmte Gutachten, die zu Beginn gebracht worden sind, beispielsweise über Tierarten, die sich auf einem geplanten Abbaugebiet befinden, dass die nicht mehr aktuell sind und dass die wieder erneuert werden müssen. Oh, dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Und das
sind so, natürlich willkommen Dinge, in der Bürokratie, genau, Deutschland.
Die Unternehmen schon sehr nerven und die natürlich viel Geld kosten. Und das Geld betrifft ja nicht nur die Unternehmen, sondern es betrifft ja auch unsere Verwaltung. Also sind ja Leute mit beschäftigt, ja, sollten zumindest beschäftigt sein, auch wenn es so lange dauert.
Steigen denn dann die Preise, wenn es weniger Flächen gibt?
Ja, also das ist natürlich auch ein marktwirtschaftlicher Prozess. Zum einen, das hat jetzt nicht unmittelbar was mit den Genehmigungen zu tun, ist es auch deutlich schwieriger, überhaupt die Flächen zu erwerben, weil das eine ist die Genehmigung, um abbauen zu dürfen. Ja. Das heißt aber noch nicht, dass mir die Flächen gehören oder dass ich die Flächen zur Verfügung habe, gepachtet oder gekauft oder wie auch immer. Allein durch den Flächendruck alternativer Nutzungen, Stichwort erneuerbare Energien, Bioenergie. Das heißt, wir hatten Zeiten, da waren Landwirte froh, wenn sie ihre Flächen verkaufen oder verpachten konnten. Die sind lange vorbei. Das heißt, die Flächenpreise sind enorm gestiegen. Und natürlich bedeuten immer mehr Gutachten, immer längere Genehmigungsdauern, auch höhere Kosten für das Unternehmen selbst, das eben da auch entsprechendes Fachpersonal benötigt und lange mit beschäftigt ist.
Aber ja auch für die Kunden.
Das muss natürlich auf die Preise der Rohstoffe umgeschlagen werden und es macht zumindest das Bauen nicht billiger, sondern das ist genau einfach ein Thema, wenn es um Baukosten geht, die uns ja auch alle umtreibt.
Was ja wiederum auch die Bürgerinnen und Bürger interessieren sollte, wenn die Preise steigen. Die aber häufig auch dagegen sind, dass in ihrer Stadt, in ihrem Ort eine Grube entsteht.
Ja, das ist richtig. Eigentlich sollte man mal so ein bisschen auch in der Lokalpolitik darauf hinweisen, ja, dass es im Prinzip ohne Gewinnung dieser mineralischen Rohstoffe eigentlich nicht funktioniert. Mhm. Sprich, wenn Bürger sanierte Straßen wollen, wenn sie einen neuen Radweg brauchen, dann geht das eben nicht ohne mineralische Rohstoffe. Ja? Wenn wir Wohnungen haben wollen, auch dafür brauchen wir natürlich mineralische Rohstoffe. Also all diese Themen sind ein Thema, das eigentlich vor Ort auch die Lokalpolitik bewegen müsste. Und da wäre es natürlich schön, wenn sich dort auch die entsprechenden Verantwortlichen dafür einsetzen, dass Rohstoffe auch möglichst ortsnah gewonnen werden können.
Und am Ende können solche Gruben ja auch genutzt werden. Für Renaturierung, für schöne Weiher. Da, wo ich wohne, gibt es auch so einen.
Ja, viele Gruben, insbesondere dann, wenn eben das Grundwasser mit angeschnitten wird, füllen sich dann mit Grundwasser und können eben als Badeseen genutzt werden. Sie werden häufig auch von Fischereivereinen genutzt. Ja, das ist also auch eine Möglichkeit. Wir haben aber in der überwiegenden Mehrzahl eigentlich eine naturschutzfachliche Nutzung. Das heißt, wir haben häufig eine Aufwertung, eine ökologische Aufwertung. Das heißt, es siedeln sich dort Tierarten an, die es eigentlich sonst kaum noch gibt. Und
welche denn?
Ja, da gibt es vor allem Amphibien. Das passiert aber auch schon während der Gewinnung, weil wir sogenannte Rohböden herstellen. Das heißt, der Mutterboden wird abgetragen. Wir haben sandige, kiesige, nährstoffarme Böden. Und die findet man in Bayern oder auch in Deutschland in der Kulturlandschaft eigentlich nicht mehr so häufig. Und da gibt es natürlich Tier- und Pflanzenarten, die genau solche Böden benötigen. Aha. Und die ziehen sich dann tatsächlich in solche Flächen, in solche Gruben und Brüche zurück.
Wenn das mal nicht gute Argumente sind.
Das, wären eigentlich schon, ja.
Ich habe gelesen, es gibt in Bayern 890 Hektar, die für die Rohstoffgewinnung genutzt werden. Also 1270 Fußballfelder.
Ja, oder etwa die Größe des Tegernsees, wenn man sich das etwas besser vorstellen kann. Ich weiß nicht, wer eher auf Fußballplätzen oder wer eher am Tegernsee spazieren geht. Ja. Aber
ich denke gerade, Wahnsinn, wie groß der Tegernsee ist.
Ja, aber das ist gar nicht so
groß. Nee, aber eigentlich ist es ja gar nicht so viel. Genau.
Und vor allem, Es ist ja auch nicht eine zunehmend in Anspruch genommene Fläche, weil Rohstoffgewinnung ist immer zeitlich begrenzt. Ja? An einer Stelle wird gewonnen.
Ja.
Das ist ein dynamischer Prozess. Das heißt, der Abbau wandert weiter. Aber an der Stelle, wo letztes oder vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren gewonnen worden ist, wird dann rekultiviert und renaturiert. Das heißt, die Fläche wird wieder zurückgegeben an diese Nachfolgenutzungen, die wir ja gerade schon angesprochen hatten.
Wie lange
auch an
dauert
die Landwirtschaft.
Das? Wie lange kann man so eine Fläche nutzen?
Das hängt natürlich von der Mächtigkeit des Rohstoffs darunter an. Das ist im Vorfeld werden da Bohrungen getätigt und dann guckt man erstmal, ob überhaupt die Lagerstätte sich lohnt abzubauen. Mhm. Das heißt, wenn sie zu geringe Mächtigkeiten haben, davon spricht der Bergmann, ich selbst bin ausgebildeter Bergmann, also zu gering mächtig die Flächen sind oder die Rohstoffkörper sind, dann baut man gar nicht ab. Bei Sandkies haben wir unterschiedliche Mächtigkeiten, ja, also von wenigen Metern, 10 Metern beispielsweise, aber auch wir haben auch Mächtigkeiten von 40, 50 Metern, was natürlich immer lohnender ist. Und bei Steinbrüchen haben wir durchaus weit über 100 Meter zum Teil an Mächtigkeiten. Das heißt, je weiter ich in der Tiefe abbauen kann, umso weniger Flächenbedarf habe ich. Ja? Das heißt, wenn die Mächtigkeiten gering sind, brauche ich mehr Fläche und umgekehrt.
Ja, ja.
Also davon hängt es ein bisschen ab. Aber dann können die Flächen auch relativ schnell wieder rekultiviert werden.
Nun haben Sie gesagt, wir sind den ganzen Tag mit Steinen konfrontiert. Kann man diese nicht recyceln und nutzen?
Doch, das kann man, das macht man ja auch. Also sprich, wenn Sie durch eine größere Stadt fahren und dort sehen Sie Abbruchmaßnahmen, dann ist es eigentlich mittlerweile gang und gäbe. Es ist also auch sogar geradezu gefordert, dass diese Materialien nicht einfach irgendwo auf eine Bauschuttdeponie gefahren werden, sondern dass diese Materialien wieder aufbereitet werden.
Ich hatte letztens einen Gartentisch, den bin ich nicht losgeworden. Der war auch aus Stein und den wollte ich zum Wertstoffhof bringen und die haben den nicht abgenommen. Soll ich jetzt zu einem Wertstoffhof fahren, ein bisschen weiter weg. Jetzt habe ich es auf eBay verschenkt.
Ja, es ist wahrscheinlich die bessere Möglichkeit, weil dann haben wir sogar die Wiederverwendung, weil dann muss ja nicht erst zerkleinert werden und wieder ein neuer Tisch draus hergestellt werden. Nein, aber vom Grundsatz her, natürlich auch da haben wir die Themen, ich meine, das ist ein Beispiel, was Sie gerade anbringen, dass wir sehr große Restriktionen haben bei Materialien, die überhaupt wiederverwertet werden dürfen. Ja? Das heißt, jedes Material einer Sorte muss eben separiert gesammelt werden. Ziegel zu Ziegelbruch, Beton zu Betonbruch beispielsweise. Schadstoffe müssen ausgesondert werden, wie Asbest. Ist auch alles sehr aufwendig, teuer und technisch aufwendig. Aber das, was rauskommt, kann man dann in der Regel wieder zerkleinern und auch wieder einsetzen. Sei es beispielsweise im Straßenbau, aber bei hochwertigem Material beispielsweise auch, um Recyclingbeton herzustellen, was auch eine immer größere Rolle spielt.
Ja, und würde das
aber insgesamt, weil das ja die
würde
Frage
das reichen,
war,
ist die Frage.
Würde es eben nicht reichen. Also sie müssten tatsächlich ganze Städte abreißen, um den Bedarf an mineralischen Rohstoffen, den wir pro Jahr haben, decken zu können. In Bayern sind es rund 120 Millionen Tonnen allein für die Bauwirtschaft. Und wir haben ein verfügbares RC-Material, was wirklich wiederverwendet werden kann, von vielleicht 10 Millionen Tonnen. Ja, also es ist knapp ein Zehntel, was wir tatsächlich über Recycling decken können. Der Rest muss wirklich gewonnen werden in Lagerstätten.
Wird es denn schwieriger mit den Genehmigungsprozessen? Also wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, wird es eher stärkere Engpässe geben oder sehen Sie da keine Probleme?
Also wir, das ist auch eine Hauptaufgabe unseres Verbandes, kämpfen natürlich darum, Genehmigungen zu vereinfachen. In aller Munde und bei allen politischen Sonntagsreden wird ja vom Bürokratieabbau gesprochen. Ja? Und da sollten wir natürlich auch in Bereichen ernst machen, die wichtig ist, dass die Wirtschaft insgesamt funktioniert. Und dazu würde ich schon die Rohstoffgewinnung rechnen. Ja? Wir haben überragendes öffentliches Interesse beispielsweise, wenn es um Energie geht. Sie erinnern sich alle an den vorherigen Wirtschaftsminister, der diese LNG-Terminals in relativ kurzer Zeit hat genehmigen lassen, hat einfach gefragt, was braucht's, was müssen wir machen, damit das möglichst schnell geht. Und sowas müsste eben auch auf andere Wirtschaftsbereiche ausgedehnt werden und aus meiner Sicht auch insbesondere in den Regionen, in denen wir mittlerweile Knappheit schon spüren, und die gibt es auch in Bayern, dass man dort einfach schneller zu Genehmigungen kommt und vielleicht auch die Notwendigkeit bestimmter Nachweisverfahren, bestimmter Studien, die man erstellen muss, etwas reduziert.
Ja.
Da denke ich durchaus auch an Umweltstudien. Wir wissen, dass es beispielsweise immer sehr aufwendige Untersuchungen gibt zu bestimmten Fledermausarten, die als rote Listearten gelten. Mhm. Und wenn man dann mal auch in Steinbrüche guckt, also auch in Höhlen und so weiter und schaut, was da an Fledermäusen existiert, dann fragt man sich, ob das alles noch tatsächlich so seinen Sinn macht, was da zum Teil gefordert wird.
Was wären denn jetzt so, sagen wir mal, die drei wichtigsten Appelle, die Sie haben?
Also das eine ist sicherlich der Appell an die Politik und vor allem auch die Verwaltung, die ja letztendlich vollziehen muss, was die Politik vorgibt, Genehmigungen zu standardisieren, einfacher zu machen, weniger zu fordern und von vornherein festzulegen, was der Unternehmer bringen muss, ja, und nicht ständig Nachforderungen zu erheben. Das zweite ist sicherlich die Frage der Akzeptanz. Wir sollten eigentlich froh sein, dass wir mineralische Rohstoffe hier in Deutschland gewinnen können. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir diese Produktion im Land haben und damit auch viel Wertschöpfung im Land haben, nämlich von der Rohstoffgewinnung über das Bauen selber, ja, bis auch zur Nutzung. Das sind alles heimische Produktionsprozesse, die dem Staat auch Steuergelder bringen, die Arbeitsplätze bringen. Also von daher, die Akzeptanz in der Öffentlichkeit sollte gestärkt werden, auch durch die lokale Politik insbesondere. Und was sicherlich auch wichtig wäre, gerade in sogenannten Vorranggebieten, das sind geschützte Gebiete für die Rohstoffgewinnung, schneller an die Flächen heranzukommen. Also beispielsweise ein Vorkaufsrecht zu implementieren, wäre auch eine Forderung an die Politik, für Rohstoffgewinnungsbetriebe dort eben auch an Flächen leichter zu kommen.
Ja, vielen Dank. Und dafür setzen Sie sich tagtäglich ein. Wie sind Sie denn zu Ihrer Aufgabe gekommen?
Also ich selber bin von Hause aus Bergbauingenieur und Bergbauingenieure sind Leute, die eigentlich Rohstoffe gewinnen, ja. Und ich bin dann im Prinzip zunächst in die Zementindustrie und in die Sand- und Kiesindustrie gegangen und habe dadurch aber auch gesehen, wie wichtig es eigentlich ist, diesen Teil der Urproduktion, dazu zählt ja die Rohstoffgewinnung, eigentlich für alles, was danach sich ergibt an wirtschaftlicher Aktivität, wie wichtig das ist. Und so hat mich dann mein Weg irgendwann in den Verband geführt, um eben auch im Prinzip da mitzuhelfen, diese in Deutschland vorhandenen Rohstoffe auch tatsächlich nutzen zu können.
Gut, vielen Dank, Herr Dr. Kling. Wer sich noch weitergehend einlesen möchte, findet auf unserer Seite weitere Informationen. Die Links stellen wir in die Shownotes. Und abonniert unseren Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Meldet euch gern mit Anmerkungen, Fragen, Feedback über info@münchen.ihk.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.